Ach, inzwischen haben es wahrscheinlich alle mitbekommen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Lydia Steinhauer. Für diejenigen, die mich kennen, heiße ich übrigens genauso. Ich bin heute Morgen aus Freising angereist. Da wohne ich mit meiner Familie. Das heißt, da ist mein Mann Christian dabei. Da sind meine beiden Kinder Tim und Anna. Ich arbeite in der Gemeindeleitung der FEG in Freising. Und ich bin Grundschullehrerin aus Leidenschaft. Ich war vor einigen Jahren schon mal hier, Oktober 2019, durfte ich schon mal hier dieses fantastische Frühstück erleben. Es war für mich eine große Freude und es freut mich natürlich, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Das zeigt mir ein bisschen, ihr fandet es damals auch nicht komplett doof. Es sei denn, ihr seid so ein Typ Mensch, der gerne mal eine schlechte Erfahrung macht, aber da wart ihr mit diesem Buffet heute Morgen auch vollkommen falsch. Wenn ich gerade noch mal einen kurzen Applaus bekommen könnte für dieses fantastische Team und dieses wundervolle Frühstück. Ich war schon auf einer Menge Frauenfrühstücken unterwegs und ich muss sagen, dieses Frühstück, das toppt wirklich alles. Ihr habt hier einen ganz besonderen Schatz. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass wir das wieder in so großer Runde und ohne Sicherheitsabstand miteinander feiern und zelebrieren können. Das empfinde ich wirklich als ein großes Glück. Und ganz besonderes Glück wäre, wenn ich jetzt noch hier weiterklicken kann. Ah, perfekt, vielen Dank. Denn damit sind wir direkt beim Thema. Woher erwarte ich mein Glück? Darum soll es heute Morgen gehen. Wir alle suchen ja irgendwie nach Glück. Und das ist Cat. Ihr müsst sie nicht kennen. Sie ist eine der Hauptfiguren in einer australischen Teenie-Serie namens Dance Academy. Und diese Cat ist in dem Moment alles andere als glücklich, denn ihr bester Freund Sammy ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und das führt bei ihr zu einer Erkrankung. Sie bekommt Bulimie. Das heißt, Fressattacken wechseln sich ab mit Attacken des Erbrechens. Und ihre Freundin bemerkt das und spricht sie darauf an und Cat erklärt ihr das Problem dann folgendermaßen. Es ist, als wäre da ein Loch in mir drin. Und egal wie viel ich esse, ich kann es nicht füllen. Und ihre Freundin versteht und fragt nach, Sammy-shaped hole? Hat dieses Loch in deinem Herzen die Form von Sammy? Und sie nickt und ich glaube, dieses Gefühl kennen viele von uns, dass da irgendwie ein Loch ist in unserem Herzen. Bei Cat ist es ihr bester Freund, den sie verloren hat. Bei dir ist es vielleicht etwas anderes. Und dieses Loch im Herzen, das kann viele verschiedene Formen haben. Und es gibt viele verschiedene Dinge, mit denen wir versuchen, dieses Loch zu füllen und glücklich zu werden. Ich möchte euch heute von einer Frau in der Bibel erzählen, die auch versucht hat, das Glück zu finden. Und dabei ist sie leider eine der unglücklichsten Personen der Bibel überhaupt. Das ist Lea. Ihr Name ist Lea und Lea kann einem echt leid tun. Über Lea selbst erfahren wir nämlich sehr wenig. Da steht lediglich, sie hatte glanzlose Augen. Das ist alles, worauf sie reduziert wird. Da steht nichts von ihren Begabungen, ihren Interessen, ihren Fähigkeiten, irgendwelchen positiven Eigenschaften. Ihre Hässlichkeit ist das Einzige, worauf sie reduziert wird. Und das finde ich sehr traurig. Und vielleicht geht es dir auch so, dass das Einzige, woran du denkst, wenn du an dich selber denkst, deine Fehler sind. Und wenn du morgens in den Spiegel schaust, dann spürst du nicht das große Glück, sondern du siehst erstmal die Macken und die Polster und die Unreinheiten und denkst dir, ach, wenn meine Nase kleiner wäre, wenn meine Hüften schmaler wären. Und wahrscheinlich hat auch die Lea oft gedacht, wenn ich doch nur schön wäre, dann wäre alles besser, dann wäre ich glücklich. Und jede Werbung für Kosmetik und für Klamotten und fürs Fitnessstudio, die möchte uns genau das einreden. Wenn du schön bist, schlank bist, diese Jeans trägst, dann bist du glücklich. Und wir versuchen, dieses Loch im Herzen zu füllen mit Make-up, mit Shopping, mit Jogging. Aber dass sie hässlich war, das war nicht Leas einziges Problem. Denn nicht nur war sie selber hässlich, nein, ihre Schwester war auch noch schön. Und wir lesen, ihre Schwester Rahel hatte eine gute Figur und war wunderschön. Und im Vergleich mit dieser schönen Schwester, die beiden, die werden oft nebeneinander gestanden haben, da fällt ihr eigenes Äußeres natürlich noch umso mehr negativ auf. Und vielleicht kennst du auch das, verglichen zu werden und dabei schlechter abzuschneiden. Und das geht weit tiefer als nur der Vergleich von Äußerlichkeiten. Wie viel mehr schmerzen solche Sätze wie, ach, deine Schwester ist immer so fleißig und hat so gute Noten, aber du. Oder dein Bruder, auf den können wir uns immer verlassen, aber du. Warum bist du denn nicht so sportlich wie? Und diese Sätze prägen uns. Manchmal unser ganzes Leben lang. Eines Tages geschieht in Leas Leben das, wovon wohl jedes junge Mädchen träumt. Ein hübscher Mann betritt die Bühne. Und auch Lea erhofft sich viel, als Jakob in ihr Leben trifft. Und tatsächlich, Jakob verliebt sich in Rahel. In die Jüngere, in die Schönere. Und wahrscheinlich blühte diese Rahel auch jetzt noch mal mehr auf. Denn es heißt, niemals ist man so schön, wie wenn man verliebt ist. Und Rahel steht daneben. Ab hier beginnt eine wahrhaft haarsträubende Geschichte. Ich möchte sie heute Morgen gar nicht in ihrer kompletten Länge erzählen, aber ich empfehle dir, dir das mal wirklich anzuschauen. Die steht ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, ab Kapitel 29. Und also ich habe ja mal ein paar Jahre Verbotene Liebe geschaut. Die Sendung gibt's gar nicht mehr. Da wurde einem wirklich das Haarsträubendste aufgetischt von Irrungen, Wirrungen und Intrigen und was weiß ich und wer mit wem. Aber ich sag dir, das, was in dieser Geschichte mit Lea und Rahel passiert, das hätte sich kein Schreiber einer Daily Soap ausdenken können. Ich will euch nicht mit den Details behelligen, aber es kommt tatsächlich dazu, dass Jakob bis über beide Ohren verliebt in Rahel, die Lea heiratet. Und nein, Lea ist nicht schwanger. Und nun lebt Lea in einer Ehe ohne Liebe. Denn der Ehemann liebt eine andere. Eine Ehe zu dritt. Ein bisschen wie beim damaligen Prinz Charles und Lady Diana. Insgeheim war Camilla immer dabei. Und ebenso, wie Charles letztendlich seine Camilla heiraten durfte, durfte auch Jakob letztendlich seine Rahel noch heiraten. Aber nicht erst, als Lea gestorben war. Nein, nach 7 Jahren Ehe. Ganz normal, damals war es üblich, dass Männer auch mehrere Frauen haben konnten. Aber ich möchte mir nicht vorstellen, wie sich das angefühlt hat. Jetzt lebt Lea mit Rahel unter einem Dach, ihrer Rivalin von klein auf, und ihr Mann liebt sie nicht. Und in ihrem Herzen ist ein Loch. Sie sehnt sich nach der Liebe ihres Mannes. Ich will euch jetzt nicht um ein Handzeichen bitten, aber wer von uns hat nicht schon mal wenigstens einmal im Leben gedacht, wenn ich endlich nicht mehr alleine bin. Wenn ich endlich einen tollen Freund hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich endlich verheiratet bin, dann werde ich glücklich sein. Wenn mein Mann mich doch richtig lieben würde, dann wäre das Loch in meinem Herzen gefüllt. Kommt euch der Gedanke bekannt vor? Ja, nein, mir schon. Ich habe in meinem Leben oft gedacht, ach, wenn sich doch nur dieser tolle Typ XY in mich verlieben würde, was wäre ich glücklich? Und im Nachhinein weiß ich, dass das eigentliche Glück war, dass XY genau das nicht getan hat. Aber für viele Frauen ist die Jagd nach dem Glück nichts anderes als die Jagd nach einem Mann. Und wir hätten es nicht anders vermutet und die Bibel, die schweigt sich da auch nicht aus, aber natürlich hat Jakob die meisten Nächte bei Rahel verbracht. Die wenigen Nächte, die er bei Lea war, die waren dafür sehr erfolgreich. Denn Lea bekam viele Kinder. Und jede Geburt war für sie wieder ein Anlass zur Hoffnung. Sie hoffte, durch ihre Kinder das Herz ihres Mannes zu gewinnen. Wir sehen an den Namen, die sie ihren Kindern gibt, wie sehr sie sich nach Jakobs Liebe gesehnt hat. Ihren ersten Sohn, den nennt sie Ruben. Das heißt übersetzt, seht ein Sohn. Und sie kommentiert diese Namensgebung. Sie sagt, seht, denn auch der Herr hat mein Elend gesehen. Nun wird mein Mann mich lieben. Aber die Liebeserklärung von Jakob bleibt aus. Sie bringt einen zweiten Sohn auf die Welt. Sie nennt ihn Simeon, der Herr hat gehört. Und Lea sagte, ich nenne ihn Simeon, denn der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Den dritten Sohn nennt sie Levi. Das bedeutet übersetzt Zuwendung. Nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, sagt sie in Vers 34 dazu. Sie hat ihm 3 Söhne geschenkt. Aber die Liebeserklärung bleibt aus. Das Loch in ihrem Herzen bleibt. Lea ist sicherlich nicht die erste und auch nicht die letzte Frau, die versucht, durch Kinder eine Ehe zu retten. Und sie ist auch nicht die erste und auch nicht die letzte, der das nicht gelungen ist. Das heißt aber doch im Umkehrschluss, Rahel hat alles, wovon Lea träumt. Sie ist schön. Sie wird geliebt. Also können wir doch davon ausgehen, dass Rahel glücklich ist. Etwas ganz anderes lesen wir über sie. In der Bibel steht, sie ist so unglücklich, dass sie sterben möchte. Was war jetzt ihr Problem? In Rahels Herzen klafft ebenfalls ein riesiges Loch, weil sie keine Kinder bekommt. Ungewollt kinderlos, das ist auch heute noch für viele Frauen ein echtes Problem. Und wenn man sich ansieht, was diese Frauen auf sich nehmen, welchen Behandlungen sie sich unterziehen, um doch noch schwanger zu werden, dann kriegt man eine Ahnung davon, wie schlimm das sein muss. Rahel war schön, hatte einen Mann, der sie liebte, aber sie war nicht glücklich. Lea hatte Kinder, aber sie war nicht glücklich. Jeder hat nur das gesehen, was sie nicht hat, und neidvoll auf die andere geschaut. Und Neid ist einer der größten Glücksfresser überhaupt. Für eine der Schwestern kündigt sich jetzt das Happy End an. Denn Rahel wird schwanger und sie bekommt einen Sohn. Und wie nennt sie ihn? Nennt sie ihn Glückseligkeit? Nennt sie ihn Freudentaumel? Nein, sie nennt ihn Josef, das heißt hinzufügen. Und sie sagt, hoffentlich gibt der Herr mir noch einen Sohn dazu. Einer ist ihr nicht genug. Und an der Stelle, da könnte man schon echt den Kopf schütteln, Rahel, du hast doch jetzt alles. Du bist schön, du bist geliebt. Du hast einen Sohn geboren, der natürlich auch noch der Lieblingssohn von Jakob wird. Jakob ist inzwischen ein stinkreicher Mann. An Geld fehlt es dir auch nicht. Was kann man sich denn noch wünschen? Aber Rahel bleibt unglücklich. Rahel hatte alles, aber glücklich war sie nicht. Wenn ich doch noch einen Sohn hätte, dann. Und vielleicht kennst du sie auch, diese Wenn-Dann-Erwartung in deinem Leben. Wenn das und das erstmal passiert, dann bin ich glücklich. Wenn ich erstmal mit der Schule fertig bin, und dann bist du fertig. Ach, wenn ich doch nur endlich den Studienplatz hätte, den ich mir so lange gewünscht habe. Und dann kommt die Zusage und du hast den Studienplatz und das Wenn schiebt sich einfach ein Stückchen weiter. Wenn ich doch endlich fertig bin mit dem Studium, und dann bist du fertig. Wenn ich endlich einen Job hätte, und dann hast du einen Job. Wenn doch endlich Wochenende wäre. Und dann Oder du wartest wie Rahel. Wenn ich einen Mann habe, check. Wenn ich Kinder habe, check. Und dann? Und jetzt kommt der desillusionierende Teil der Wahrheit. Jetzt muss ich euch enttäuschen. Wenn ich von meinem Körper erwarte, mich glücklich zu machen, dann wird das nicht funktionieren. Gesundheit, körperliche Fitness, ein angenehmes Äußeres, das sind positive Faktoren im Leben, aber sie werden dich nicht glücklich machen. Ich will niemanden davon abhalten, sich fit zu halten, sich gesund zu ernähren, das ist total wichtig, auf sich zu achten, damit man sich in sich selbst wohlfühlt, wunderbar, aber glücklich machen wird es dich nicht. Wenn ich von einem Mann erwarte, dass er mich restlos glücklich macht, dann werde ich enttäuscht werden. Nicht, weil Männer irgendwie falsch oder fehlerhaft wären, überhaupt nicht. Ich bin ein großer, großer Fan von Männern. Ein Leben ohne Männer, das möchte ich mir nicht vorstellen. Ich finde Männer toll. Ich finde, das muss man bei einer Frauenveranstaltung auch mal sagen. Denn mal so ganz ehrlich, wenn Frauen unter sich sind, dann artet das auch schnell mal aus in so ein Fest. Oh, und der, und was hat der wieder gemacht? Ja, und vor allem, was hat der nicht gemacht? Und nee, das haben diese wundervollen Geschöpfe nicht verdient. Aber das Wichtigste, was ich auch immer versucht habe, gerade den jungen Menschen bei uns in der Teenagerarbeit zu vermitteln, die gerade noch auf der Suche sind nach dem Partner fürs Leben, Hollywood-Filme enden immer am Anfang. Das Bild, das uns da vorgespielt wird von dem Prinz auf dem Pferd, das ist nicht vollständig. 120 Minuten lang wird uns gezeigt, wie zwei Menschen sich suchen, wie sie einander finden, dann kommt irgendeine Komplikation und dann kommt das Happy End. Ist immer das gleiche Strickmuster und spätestens bei den Hochzeitsglocken ist der Film vorbei. Der Film endet, aber im wahren Leben geht es doch jetzt erst los. Jetzt beginnt die Arbeit. Wer von euch kennt noch diesen Klassiker? Der Film Titanic. 1997 kam der in die Kinos. Mit einem wunderschönen, blutjungen Leonardo DiCaprio und einer bezaubernden Kate Winslet. Wie oft wart ihr damals im Kino? Der Rekord in meiner Klasse lag bei 9 bis 12 Mal. Es ist eine fantastische und eine tragische Liebesgeschichte. Und ich bin den Machern dieses Films heute noch dankbar, dass Leonardo DiCaprio am Ende dieses Films stirbt. Warum? Er spielt einen jungen Mann ohne Geld, ohne Wohnung. Und sie ist eine reiche, verwöhnte Tochter aus gutem Hause, die es gewöhnt ist, alles zu haben und sich um nichts zu kümmern. Wenn die beiden das tatsächlich durchgezogen hätten und in New York gemeinsam durchgebrannt wären, sie wäre ihm in die Gosse gefolgt. Das wäre keine 10 Tage gut gegangen. Aber so kann sich Rose DeWitt Bucater und auch der Zuschauer für den Rest des Lebens vorstellen, wie wunderbar es doch gewesen wäre, von Luft und Liebe zu leben. Den Mann fürs Leben zu finden, das ist definitiv ein ganz wichtiger Punkt. Und ich weiß, wovon ich rede, und es tut mir jetzt leid für diejenigen, die noch auf der Suche sind, aber den besten Mann der Welt, den habe ich schon geheiratet, der ist nicht mehr auf dem Markt. Trotzdem, wenn ich von ihm erwarte, mich restlos glücklich zu machen, dann wird er überfordert sein und dann werden wir scheitern. Wenn ich von meinen Kindern erwarte, das Loch in meinem Herzen zu füllen, dann überfordere ich sie. Ein Kleinkind, das wütend schreiend auf dem Boden liegt, weil es unzumutbar findet, dass es Zähne putzen muss, das ist nun mal kein Quell des Glücks. Und auch da weiß ich, wovon ich rede. Das ist einfach ein normales Kind. Ich liebe meine Kinder. Sie sind zwei wundervolle Menschen. Aber es ist nicht die Aufgabe meiner Kinder, mich glücklich zu machen. Das ist nicht ihr Job. Wenn ich von einem anderen Menschen erwarte, die Quelle meines Glücks zu sein, dann überfordere ich ihn. Kein Mensch dieser Welt wird es schaffen, mich restlos glücklich zu machen. Und wenn ich sage, kein Mensch, dann schließt es auch mich ein. Ich kann nicht verantwortlich gemacht werden für das Glück eines anderen Menschen. Und auch diesen Satz möchte ich, dass du mit nach Hause nimmst. Ich kann nicht verantwortlich gemacht werden für das Glück eines anderen Menschen. Aber wer denn dann? Wer ist denn dann verantwortlich für mein Glück? Und die moderne Antwort auf diese Frage nach dem großen Glück, die heißt ich. Und damit meine ich jetzt nicht ich, ja, sondern jede für sich selbst. Also die Person, die du siehst, wenn du in den Spiegel schaust, da fallen dann Schlagwörter wie Selbstverwirklichung, Selbstliebe. Und auch das sind alles keine falschen Sachen. Aber wir Menschen und vor allem wir Frauen, wir sind Beziehungswesen. Wie vielen Menschen reicht es aus, alleine auf einem Berg zu leben? Wer möchte alleine alt werden? Wir sind auf Beziehungen angelegt. Wir brauchen Menschen um uns herum, Freunde und Partner. Wir dürfen sie nur nicht auf ein Podest stellen und erwarten, dass wir jetzt automatisch glücklich sein werden, nur weil wir diese Person in unserem Leben haben. Egal, womit wir unser Leben vollstopfen, Essen, Klamotten, Geld, Männer, Kinder, Arbeit, wir schaffen es nicht, unser Herz vollkommen zu füllen. Und ich weiß, was du jetzt denkst. Ich bin ja hier auf einer christlichen Veranstaltung. Irgendwann wird die Frau da vorne also sagen, die Antwort auf alle unsere Fragen ist Gott. Und gleich wird sie da vorne sagen, Gott will dein Herz füllen. Wie schön, wie langweilig, wie vorhersehbar. Und wieder werde ich dich desillusionieren, denn nein, Gott will dein Herz nicht füllen. Denn er kennt dein Herz. Ich habe mal eins mitgebracht. Gott weiß, was du mit diesem Herz alles schon erlebt hast. Er kennt deinen Schmerz und er kennt deine Verletzungen. Er kennt die Enttäuschung. Er war dabei, als deine Eltern sich getrennt haben. Er war dabei, als dir gesagt wurde, aus dir wird eh nichts. Das schaffst du nicht. Du kannst froh sein, wenn dich überhaupt einer will. Und es hat Gott genauso das Herz zerrissen wie dir. Und er weiß auch, was du mit diesem Herzen schon alles angestellt hast. Er kennt deine Gedanken. Er weiß, wie du selber dein Herz beschmutzt hast, weil du neidisch warst, weil du anderen Böses an den Hals gewünscht hast, weil du gelogen hast. Die Bibel spricht da eine ganz klare Sprache, sie nennt es Sünde. Und die schadet nicht in erster Linie den anderen Menschen, die schadet in erster Linie dir. Und Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott kennt dich ganz genau und er kennt dein Herz. Und deshalb kommt Gott mit einer Rolle Tesafilm. Und jetzt klebt er also dein Herz so so notdürftig zusammen. So. Naja, schön ist anders, aber Lea war auch nicht schön. Nein, natürlich nicht. Gott weiß, dass hier nur noch eines hilft. Weg damit. Denn wer will denn ernsthaft mit so einem Herzen weiterleben, wenn er ein neues haben kann? Ein komplett neues. Nicht sanieren, nicht renovieren, keine Löcher stopfen. Hier hilft nur ein radikaler Schnitt. Herzchirurgie vom Schöpfer. Ein neues Herz. In Hesekiel Kapitel 36, da sagt Gott, ich will ihnen ein neues Herz geben. Ich will euch einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz, das an ihn angeschlossen ist, mit einer Verbindung zu ihm, durch das sein Blut fließt. Dafür hat er es vergossen am Kreuz von Golgatha. Ein Herz, durch das sein Blut fließt, seine Leidenschaften, seine Wünsche, seine Vorstellungen von deinem Leben. Und dann musst du tauschen. Altes Herz gegen neues Herz. Gott macht diese Operation nicht ohne deine Einwilligung. Altes Herz mit Verletzungen, Enttäuschungen gegen ein neues und makelloses, gesundes Herz. Das heißt aber auch, ein selbstsüchtiges Herz mit meinen eigenen Wünschen und meinen Vorstellungen vom Leben gegen ein gottsüchtiges Herz mit seinen Zielen und Visionen für dein Leben. Und da kommen einige dann doch ins Zögern. Eigentlich war das alte Leben doch ganz bequem. Ich will mein altes Leben nicht hergeben. Ich will mein altes Herz nicht hergeben. Ich bin hier der Chef. Ich will die Kontrolle behalten. Aber Gott weiß, dass du mit diesem alten Herzen in die Irre gehst. Er weiß, dass du mit diesem Herz voller Schmerz und Schmutz nicht weitermachen kannst. Er weiß, dass du damit nicht glücklich wirst. Und auch, dass du mit diesem Herz voller Schmerz und Sünde nicht zu ihm in die Ewigkeit gehen kannst. Und deshalb greift Gott vielleicht zu drastischen Mitteln. Vielleicht weigert er sich, die Löcher in deinem alten Herzen zu füllen. Vielleicht lässt er dich absichtlich mit unerfüllten Wünschen leben. Gott hat in meinem Leben mehrmals drastisch eingegriffen, um mir zu zeigen, wie wichtig er ist, damit ich begreifen konnte, dass ich Gott wirklich ernst nehmen sollte, um mich bereit zu machen, ihm den Platz im Leben zu geben, der ihm wirklich gebührt. Und das ist nichts anderes als die Nummer eins. Was ist es in deinem Leben, das an erster Stelle steht? Wer ist deine Nummer eins? Wen hast du auf den Thron gestellt, der eigentlich nur Gott zusteht? Von wem erwartest du dein Glück? Egal, wer es ist oder was es ist, solange es nicht Gott ist, schadest du drei Personen auf einmal. Dem, der da auf Platz eins steht und vollkommen überfordert ist. Gott, der dich glücklich machen will und nicht darf. Und dir selbst, denn du hältst deine Hände in die falsche Richtung. Und im Grunde schadest du auch noch deiner ganzen Umwelt, denn ein unglücklicher Mensch verpestet meistens auch noch seine ganze Umgebung. Auch da weiß ich leider, wovon ich rede und predige an dieser Stelle genauso mir selbst, denn viel zu oft mache ich mein Glück von den äußeren Umständen abhängig. Wenn ich nachts kaum geschlafen habe, weil die Kinder krank sind, mein Mann ist auf Geschäftsreise, die Wohnung liegt im Chaos, ich muss noch Unterricht vorbereiten, der Prediger für nächsten Sonntag ruft an und sagt ab, ich hätte noch 1000 Kleinigkeiten zu erledigen und ich habe es noch nicht mal geschafft, zur Toilette zu gehen. Und dann schreit es in mir, wo bleib ich? Wer kümmert sich hier endlich mal um mich. Und dann wird es höchste Zeit, mit Jesus einen Kaffee zu trinken und mir von ihm wieder neu sagen zu lassen, ich kümmere mich um dich. Ich mache dich zur Chefsache. Dein Herz ist meine Verantwortung. Und auch wenn der Kaffee vielleicht nur imaginär ausfällt und ich immer noch auf der Suche nach dem Ibuprofensaft bin, dann gehen meine Gedanken ganz kurz zu Jesus. Und er lenkt meinen Fokus weg von den Umständen und er spricht in mein Herz. Wenn du heute Morgen hier bist, weil du gerne glücklich sein möchtest, dann habe ich für dich einen 3-Punkte-Plan. Erstens, gib Gott dein altes Herz. Er wird es fachgerecht entsorgen. Und das meine ich ganz wörtlich, entsorgen. Und dann lass dir von Gott ein neues Herz geben. Und letztendlich lebe aus dieser Verbindung zu ihm. Und lass dich mit einem Glück beschenken, das nicht von den Umständen abhängt, in denen du stehst. Du kannst das zum Beispiel machen mit den Worten von David, einem großen König der Bibel. Er hat ein Liebeslied geschrieben für Gott. Und die tollen Frauen von dem Team heute Morgen hier, die haben wunderschöne Kärtchen mit diesem Text gestaltet. Du bist mein Herr. Mein Glück finde ich allein bei dir. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Eine Person, die genau das gemacht hat, war Lea. Du erinnerst dich, die hässliche alte Schwester mit den Kindern in der Ehe ohne Liebe. Lea hat Gott schon lange gekannt. Schließlich hat sie ihren Kindern diese sprechenden Namen gegeben. Sie hat gesagt, Gott hat mein Elend gesehen. Gott war schon immer da, irgendwie in ihrem Leben. Aber eines Tages hat Lea beschlossen, dass sie Gott zu ihrer Nummer eins machen möchte. Dass sie nicht mehr darauf warten will, dass die Umstände sich ändern. Dass es Jakob doch endlich wie Schuppen von den Augen fällt und er sagt, Mensch, Lea, du bist ja eine total tolle Frau. Tut mir leid, dass ich das all die Jahre nicht gesehen habe. Diese Liebeserklärung hat es nie gegeben. Aber eine andere Liebeserklärung hat es gegeben. Die Liebeserklärung Leas an Gott. Lea bekam einen 4. Sohn. Den nannte sie Juda. Übersetzt heißt es Lobpreis. Und als sie diesmal diese Namensgebung kommentiert, da verliert sie kein Wort über ihren Mann oder ihr Unglück. Sie sagt nur, ich will den Herrn preisen. Sie entschließt sich, ihr Leben aus der Verbindung mit Gott zu leben, von ihm ihr Glück zu erwarten. Und als Jakob, der 5. Sohn von Leas Seite, geboren wird, da sehen wir wieder die Auswirkung. Lea nennt ihn Gad. Gad bedeutet nichts anderes als Glück. Einfach nur Glück. Was für ein schöner Name und was für ein Happy End für Lea. Ich gönne es ihr von Herzen. Ihr 6. Sohn heißt Asser. Das bedeutet glücklich. Halleluja. Ich möchte dir jetzt am Ende gerne noch 2 Bücher empfehlen. Die findest du auch am Büchertisch. Das eine heißt Unendlich wertvoll, Sofapausen für junge Mamas von Anne Löwen. Da sind ganz viele kurze Impulse drin für junge Mamas im Alltag. Die sind zwischen 1 und 3 Seiten lang. Das kann man gut am Ende des Tages auf dem Sofa noch lesen. Es ist keine schwere Kost. Dafür unglaublich ermutigend und wertschätzend. Wenn du dich also in der gleichen Situation befindest wie Anne also hauptsächlich Mama bist und 24/7 für die Bedürfnisse anderer Menschen zuständig, dann lege ich dir das ans Herz. Ich habe mich in der Kleinkindphase unglaublich verstanden gefühlt in diesem Buch. Das zweite Buch ist die Bibel. Die sieht unterschiedlich aus. Die kann man einfach immer empfehlen. Die lohnt sich immer. Und was du heute noch mitnehmen darfst, ist natürlich dieser kleine Zettel. Auf der Rückseite ist die Einladung schon für nächstes Mal. Und vielleicht denkst du dir jetzt aber, Moment mal, das war ja jetzt ganz nett, aber wovon redet die da eigentlich? Die Frau da oben, die redet von einem Gott, mit dem man reden kann, wie mit einem Freund, mit dem man Kaffee trinken kann, der auch am Wickeltisch ansprechbar sein soll. So einen Gott kenne ich nicht. Sie gibt diesem Gott einen Namen, sie nennt ihn Jesus. Vielleicht kannst du damit nichts anfangen. Vielleicht hast du noch nie mit Gott geredet. Und dann möchte ich dich ermutigen, heute damit anzufangen. In diesem Raum sind viele Frauen, die erfahren haben, wie gut es tut, Jesus kennenzulernen. Und die gerne bereit sind, dir davon zu erzählen. Die bereit sind, mit dir gemeinsam zu beten. Wenn du dir nicht sicher bist, wen du ansprechen sollst, frag jemand mit so einem Schild. Und nutze dieses Angebot und lass es dir nicht entgehen, heute mit einem neuen Herzen nach Hause zu gehen.